Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster mit
Sina
und Leonie. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema.
Ja, ein Thema, das mich leider auch sehr betrifft in meinem Alltag. aus eigener Betroffenheit kann ich sagen, die Trotzphase bringt viele Eltern an ihre Grenzen. Dein Kind schreit und sagt ständig Nein, manchmal haut's oder wirft Dinge um sich und man fragt sich einfach, was mache ich falsch? Ist das normal? Wie reagiere ich richtig? Und gibt es vielleicht Reaktionen, die ich vermeiden sollte? Und deshalb sprechen wir in dieser Folge von Mama Geflüster über die Trotzphase, die auch Autonomiephase genannt wird. Wir schauen hin, warum Kinder zwischen Nein, Wut und Hauen schwanken und das oft mehrmals in der Minute.
Absolut. Wir haben natürlich auch ein paar fachliche Erkenntnisse damit genommen. Natürlich vom klassischen Entwicklungspsychologen Eric Erickson ein bisschen was mitgenommen, aber auch sonst. Also wir versuchen das aus einer persönlichen, von dir erlebten Situation sich anzuschauen und natürlich ein paar Sachen mit reinzunehmen, die vielleicht einfach helfen, um es ein bisschen besser zu verstehen, weil es ist ja doch etwas sehr crazy.
Es ist crazy, aber es ist auch irgendwie level. Voll normal und ich glaube, deswegen starten wir auch gleich mal vielleicht mit dieser Definition.
Mhm,
also die wissenschaftliche Bezeichnung ist nicht Trotzphase, sondern Autonomiephase oder Autonomiebestreben. Und es handelt sich dabei einfach um eine ganz normale, entwicklungspsychologisch notwendige Phase, die im Alter so circa von 1,5 bis 3, manchmal sogar 4 oder 5 Jahren auftreten kann. Und es ist definitiv eben normal und viele Kinder durchleben diese Phase und es ist eine Phase der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Das hat zum Beispiel mir auch sehr viel eröffnet, wie ich das Wort Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, stimmt, da formiert sich so ein kleiner Geist, der möchte irgendwie als eigenständiges Individuum wahrgenommen werden, der entwickelt ein Ich-Bewusstsein und hat einfach auch ein gesteigertes Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Autonomie, möchte mitmachen, möchte sich abgrenzen und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält.
Entschuldige, ich war gerade so, ja, stimmt alles.
Ich fühle es auch immer noch.
Ich fühle es. Nein, aber man darf auch nicht vergessen, dass das Kind ja auch selber das noch gar nicht in der Form reflektieren kann, weil es das einfach noch nicht hat, diese Gabe. Und für die ist es ja auch ganz schwierig, weil sie sich natürlich merken, auch anhand der Reaktion, dass da vielleicht ja sowas wie Scham und Zweifel auf einmal in ihnen hochkommt. Und da sind sie in einem super ambivalenten Verhältnis.
Ja.
Und ich finde, das ist auch dieser Widerspruch, der erzeugt ja auch bei uns Erwachsenen oft eine innere Spannung. Und dieses Kind kann halt das noch nicht artikulieren oder zum Ausdruck bringen, außer oft vielleicht durch eine Körperlichkeit. Und ich glaube, vor allem kleinere Kinder, die halt zum Beispiel auch noch nicht die Wörter dafür alles haben, die reagieren vielleicht mal mit Hauen, mit Werfen, mit einfach dieser kompletten, wie man es halt so sagen, trotzigen Haltung und mit vielleicht auch Schreien. Ich finde das ganz... Da muss man auch wirklich vorsichtig sein, wenn man damit umgeht, weil das ist der Prozess, den sie dann fürs Leben mitnehmen.
Ja.
Wie gehe ich mit dem Kind um, wenn es diese Phasen hat? Wie reguliere ich es? Wir werden später sicher nochmal dazu kommen, eben zum Thema Koregulation. Wichtig ist einfach, dass sich jetzt gerade dieser Bereich, auch dieses Emotionszentrum einfach nochmal entwickelt im Sinne von Impulskontrolle, auch diese Frustrationstoleranz und diese Selbstregulation, die ist ja noch nicht da. Das muss jetzt gelernt werden.
Genau.
Und das finde ich schon, Entschuldige, finde ich halt, wenn man es auf der Ebene versucht, auch mal zu verstehen, dass diese Spannung einfach auch ein Ventil finden muss erst und dass das Ventil auch erlernen muss, wie man das alles macht, hilft es vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Verständnis dafür zu haben. Aber und auch eins vorab, nur wenn man Verständnis für Sachen hat, heißt das nicht, dass man sie gut hasst.
Boah, okay, dazu kommen wir dann später nochmal, weil,
ja.
Da regt sich in mir auch sehr viel, weil ich habe jetzt gerade ein Kind, das 3 Jahre geworden ist und unser Kind
das
ist…
Das war so eine süße Party, by the way.
Okay, es ist ein süßes Alter, wirklich ein wahnsinnig süßes Alter und es beschert einem teilweise wirklich sehr viel Wut und auch Verzweiflung auf Elternseite, muss ich schon sagen. Wir haben ein Kind, das sehr intensiv autonom sein möchte. Das war immer schon so. Wir haben ein Baby gehabt, das sehr auf der einen Seite Freude extrem gelebt hat und sich sehr viel freuen kann. Ein sehr lustiges, lebenslustiges Kind auch. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn es wütend ist, wenn es überfordert ist, dann so richtig. Mhm. Und zum Beispiel, mir hat einmal der Satz vom Andi sehr gut geholfen, also von meinem Verlobten, wie wir auch in der Babyphase noch waren. Und unser Kind einfach sehr viel geschrien hat.
Mhm.
Und er hat dann einmal gesagt, schau, sie kann ja nichts anderes. Sie kann sich ja nicht anders artikulieren. Und das zu verstehen, finde ich, das gibt einem dann schon auch wieder ein bisschen mehr, also auch Verständnis fürs Kind. Weil man denkt sich immer, was ist dein fucking Problem? Ich mache eh schon alles.
Aber es hat ja noch nicht die Worte.
Genau.
Und man darf nicht vergessen, das Gehirn entwickelt sich sozusagen von einer, eigentlich ist es da vorne komplett innen. Ich habe Hunger, möchte gewickelt werden oder halt ich möchte die Bedürfnisse gestillen. Und es geht in ein Außen.
Mhm.
Und auf einmal auch diese Selbstwirksamkeit zu attesten, der Sache ist sehr wichtig.
Ja.
Und da möchte ich etwas kurz zum Nein sagen, weil da gibt es den Entwicklungspsychologen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jean Piaget, der eben beschreibt, dass Kinder beginnen da auch die Ursache und Wirkung zu testen und dass es oft einfach auch nicht so ist, dass zum Beispiel ein Kind jetzt weiß, wie es agieren soll. Die haben ja noch nicht, die machen alles zum ersten Mal.
Ja.
Und auch zu schauen, okay, wie reagieren denn meine Eltern, wenn ich so eine fucking Trotzphase habe und wenn ich dann nein, 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 nein sage.
Ja.
Sie nehmen aber da, aufgrund wie man dann reagiert, ja so viel mit.
Sie merken, dass das Nein powerful ist.
Ja.
Dass das Nein Kraft hat.
Und es ist ja auch wichtig, weil in Wahrheit zeigt das ja dem Kind, okay, sind meine Beziehungen auch stabil?
Ja,
wie geht man gegenüber denn um? Und es testet da auch ganz stark, kann ich mich sicher fühlen?
Ja. Also wir haben eben schon ein Kind, das intensiv Trotzphasen hat, also schon extrem. Aber ich merke auch, also ich gehe damit sehr anders um wie mein Verlobter. Ich glaube, es bringt meinen Verlobten schon gelegentlich mal ein bisschen zur Verzweiflung, weil er ist ein sehr ruhiger Typ, er ist sehr nicht so krass emotional und sie ist wirklich ein kleiner Vulkan. Sie ist so, die Eruption kommt und es bleibt
auch
kein Stein auf den anderen. Ja, genau.
Ich habe ja ein kleines Horoskop erstellt für.
Ja, voll. Ja, sie ist durchaus,
unser
sie
Boni.
Ist wirklich ein Vulkan, wirklich. wir nennen sie ja jetzt nicht mehr Boni, wir nennen sie jetzt Neinhorn, weil es gibt ein wunderschönes Kinderbuch, das Neinhorn, und das kann ich wirklich in dieser Phase jedem Elternteil empfehlen, weil es einfach auch ein bisschen Humor in diese ganze Trotzphase bringt, die wirklich sehr oft nicht lustig ist. Und ich sage das jetzt auch aus der persönlichen Perspektive. Wir werfen da jetzt auch gerade ein bisschen mit Fachausdrücken um uns. Aber wenn man davon betroffen ist, kann es dann wirklich, wirklich, wirklich an die Grenzen bringen. Und es gibt ja wirklich oft Diskussionen mit dem Kind oder Wutanfälle, die aufgrund von Banalitäten, also für uns Erwachsene, Banalitäten passieren.
Ja, weil die Butter da auf dem Boden ist.
Also bitte, wir haben heute in der Früh eine Diskussion geführt, also sie hat wirklich wieder durchdraht, weil sie wollte den Toast, und ich mache immer so einen Dinkeltoast, also nicht immer, manchmal kriegt sie einen Dinkeltoast und da gebe ich dann so Bananen drauf und ein bisschen Agavensirup, und den wollte sie ganz und ich habe ihr den geschnitten. Katastrophe. So, normalerweise mag sie den geschnitten haben. Heute war es anders. Und du merkst richtig, sie kämpft und sie schreit einfach nur, nein, nein, nein. Und ich so, du wolltest den ganz essen. Ja. Und mittlerweile sind wir schon in so einer Phase, wo ich dann das erkenne und dann auch für sie signalisieren versuche, ich habe es schon verstanden. Du wolltest das so. Ja. Und da gibt es eine interessante Technik aus der Psychologie, Leonie, du kannst das vielleicht dann auch ein bisschen erklären, die Ja-Hypnose, dass wenn man bei der Ja-Hypnose sagt man zum Beispiel 3, 4, 5 Mal Sätze, die das Kind garantiert mit Ja beantworten kann, weil dann fühlt sich das Kind gesehen und gehört. Und ich finde das interessant, dass das schon in so jungen Jahren so gut funktioniert. Das funktioniert bei uns nämlich auch, wenn ich dann sage, du wolltest das so haben. Ja, du wolltest das selber machen. Ja. Das verstehe, da ist man dann genervt, wenn das nicht funktioniert. Ja. Und irgendwie merkst du, das Nervensystem fort, also der Aktivitätspegel sinkt, sie beruhigt sie und ist plötzlich wieder ansprechbar, weil das ist ja auch so ein Ding, wenn die in so einem Wutanfall drinnen sind, dann können die einfach, die sehen und hören nichts mehr.
Ja, man darf sich ja auch noch man muss sich einfach vorstellen, dass es ja auch extrem, diese Emotionen rollen auf diese kleinen Wesen nieder. Das ist nicht wie bei uns, dass die das vielleicht, und das ist, können nicht alle Erwachsene auch, by the way.
Impulskontrolle ist bei vielen Erwachsenen auch nur ein bisschen.
Ja, Impulsregulation ist ein ganz großes Thema, vor allem wenn du zum Beispiel auch, also ich habe ja im Suchtbereich, war ich tätig, ist es da auch wieder ein Thema, sehr stark, weil manche Sachen muss man auch wieder erlernen.
Ja.
Also Impulskontrolle und die Regulation von Impulsen ist ein Thema, was uns auch im Erwachsenenalter begleitet, hat aber meistens…
Das merke ich ja teilweise, wenn Schlussverkäufe sind.
Ja, und hat halt auch einfach seinen Ursprung ja oft in der Kindheit. Und wie geht man mit solchen… Du hast das jetzt sehr schön gesagt, du machst diese Ja-Hypnose. Es ist auch oft so, dass man vielleicht aufgrund, wenn man Kindern auch Entscheidungen überträgt, die sie handeln können.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt. Es wird nicht jeden Anfall abfangen, das auf jeden Fall nicht. Aber wenn sie merken, sie haben eine Selbstwirksamkeit in dieser Welt und wenn es eine kleine Entscheidung ist, wenn man den Toast zum Beispiel, nimmt das Toastbeispiel jetzt einfach her und von Anfang an fragt, möchtest du ihn heute geschnitten oder ganz? Dann kann das Kind das dann entscheiden und dann kann man auch daraufhin vielleicht da eine Selbstwirksamkeit in dem Kind praktizieren. Ich verstehe oft, dass der Alltag nicht immer Entscheidungen zulässt. Ich würde auch ein Kind nicht mit extrem vielen Entscheidungen konfrontieren. Ja. Das ist nämlich etwas, was ich leider auch öfter sehe, aber ich bin auch keine Entwicklungspsychologin, also ich bin keine Expertin darauf, aber das ist das, was ich schon oft auch dem ich begegnet bin, wo Kindern auch zu große Entscheidungen gegeben werden.
Ja, zu den Tipps kommen wir dann auch noch, weil da habe ich mir einige aufgeschrieben, nämlich jetzt auch tatsächlich über die letzten Wochen hinweg, was ich für mich als private Überlebensstrategie ein bisschen gesammelt habe. Ich glaube, was noch wichtig ist, dass man dazu sagen ist, viele Kinder sind halt schmeißen mit diesen Worten, ich will aber nicht zum Beispiel, also das hört man ja dann schon auch sehr oft. Und ich glaube, was man oft verstehen muss als Erwachsener ist, sie wollen, aber sie können nur nicht immer.
Ja.
Und dass dann auch natürlich das Kind mit seinen eigenen emotionalen, kognitiven, körperlichen Grenzen konfrontiert ist, das löst wahnsinnig viel Frust aus. Da kann man als Eltern auch gar nicht so viel dafür, wenn das Kind irgendwie, sag mal, ein klassisches Beispiel, auch vor einigen Monaten nur bei uns ein Thema, Wasserkrug einschenken zum Beispiel, sie möchte irgendwie selber was nehmen oder sie kommt zur Schublade nicht rauf und dann ist sie frustriert, sie kommt aus der Jacke nicht raus und dann sagt sie auch immer so, du blödes Ding, weil sie einfach, sie kann noch nicht, aber sie möchte so gerne und ich finde, auch gerade wenn man vielleicht Teenager zu Hause hat und irgendwie bemerkt, boah, die machen überhaupt nichts, sie machen überhaupt nicht mit, in dem Alter legt man wirklich den Grundstock für das, sie wollen ja mitmachen. Man muss sie ja mitmachen lassen, man muss sie ja selber ausprobieren lassen und einfach auch denen die Möglichkeit zu geben, zu lernen. Ich finde zum Beispiel, auch wenn ich wahrscheinlich sehr viele Dinge nicht so optimal mache, mache ich das, glaube ich, ganz gut mit ihr, weil ich lasse sie wahnsinnig viel selber machen. Da kriegen wir dann auch oft augenrollende Bemerkungen auch von unseren Großeltern, weil unser Kind schneidet schon auch mit den Messern ihre eigene Jause her.
Das
und richtet sie das selber. Jetzt nicht mit einem Brotmesser oder mit einem Fleischermesser, aber sie hat so Kindermesser und sie kann da schon sehr gut damit umgehen.
Da gibt es ja auch diese Holzmesser, die man da verwendet.
Ja, sie hat
schon
was Schärferes. Also sie ist sehr geschickt. Ich kann das ja auch einschätzen. Ich stehe ja daneben.
Ja.
Es ist noch nie was passiert bis dato.
Und aber wenn, so lernt man's.
Genau, ich lasse sie eben auch mitmachen und ich habe immer zum Beispiel, da kommen wir mal dann als Tipp danach dazu, ich habe schon eine in unserer Küche, weil wir sehr viel Zeit einfach in der Küche verbringen, eine Ja-Umgebung in der Küche geschaffen.
Mhm.
Also unser Kind hat die Dinge, die sie braucht, nimmt sie sich selber, sie kommt dahin, sie kommt zu den Schubladen, wo ihre Bestecke, Teller, Tassen drinnen sind, sie kann sich selber Wasser nehmen. Sie hat diese Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist halt voll wichtig, das zu begreifen. Die Kinder wollen unbedingt das machen, was wir Erwachsenen machen. Und ich glaube auch, weil du sagst, Alltag, das ist wirklich ein Thema. Man sieht das im Alltag oft nicht. Man lässt sie oft nicht mitmachen, weil man Stress hat, weil man schon wieder zu spät ist, weil einfach so viele Dinge auf der Liste stehen. Und ich glaube, es gelingt mir ja auch nicht jeden Tag. Manchmal sage ich, ja komm, ich mache das jetzt selber, wir müssen jetzt los, es geht jetzt nicht.
Ja.
Aber tendenziell vielleicht einmal mehr Ja sagen und einmal mehr das eher doch durchgehen lassen oder vielleicht dann einen Kuchen backen, wenn man gemütlich die Zeit dafür hat und nicht im ärgsten Stress ist, wo das Kind ein bisschen mithelfen kann, weil es einfach so gern will. Und das ist schon echt wichtig.
Ja, und auch Aufgaben outsourcen. Also ich sehe das bei einem Bekannten von mir, der kocht halt mit seiner Tochter immer, die ist auch erst 2,5. Und der gibt ihr einfach wirklich eine eigene Aufgabe und sie darf das in ihrem Tempo machen und das lässt ja seinen Kochprozess nicht verändern. Zum Beispiel klassisches Thema, was er da gemacht hat, war Pizza,
ja,
wo er einfach sie auch diesen Teig mal ausrollen lassen. Und dann macht die das halt länger. Es ist wurscht, voll. Er kocht ja trotzdem nebenbei, aber sie fühlt sich da drinnen. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob es noch dazu passt zu einem späteren Teil, weil wir haben uns da nicht so gut abgesprochen, merke ich gerade. Wir hätten das anpassen müssen. Aber was halt viele Eltern, glaube ich, oft machen, ist, dass in Momenten der Wutanfälle versuchen, Dinge zu erklären.
Ja, das kommt bei mir auch noch. Das ist echt ein Riesenthema.
Ja, und das sollte man eigentlich nicht machen, weil wenn man darüber nachdenkt, was ein Wutanfall in einem Kind ist, ist es in Wahrheit ein Stressanfall. Und man weiß ja selber, wie man vielleicht manchmal nicht dann die Sachen hört. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist dann sehr, sehr auf den Ursprung unseres Gehirns. Und dann hören die nicht, dann sind sie in diesem Modus, da hilft Erklären nicht.
Da haben wir uns jetzt erst einmal eine Studie gegenseitig geschickt. Ich glaube, ziemlich zeitgleich. Da gibt es nämlich auch eine neue Studie dazu, dass man dann gar nicht so viel reden kann, weil es sowieso nicht wahrgenommen wird. Es wird dann nicht verarbeitet. Es ist mehr Stress eigentlich sogar, wenn die Eltern im Hintergrund nur irgendwas obendrauf erklären, wenn das Kind gerade so diese krasse
High hat, diesen Stress-High.
Genau.
Und das kommt ja von uns, dieses Fight-and-Flight-Modus.
Ja.
Und das ist halt, da ist einfach wichtig, Präsenz zu sein. Also die Präsenz zu wahren und trotzdem in der Ruhe zu bleiben. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Thema, das durch Stress extrem schwierig ist für Eltern.
Also was ich bei unserer Tochter bemerkt habe, ist, was sehr gut funktioniert in solchen Situationen, wo wir wirklich krasse Anfälle gehabt haben, ist das, dass ich auf Augenhöhe zu ihr runtergehe.
Ja.
Das ist schon wirklich hat sehr viel verändert. Also ich sag mal, es hat die Wutanfälle ein bisschen abgekürzt. Es war dann nicht so lange. Ich bin runter zu ihr und sie hat mich dann trotzdem auch manchmal so weggeschubst und wollte dann auch gar nicht. Aber ich bin halt unten geblieben, habe sie vielleicht nicht berührt und habe dann irgendwie sie einfach nur Blickkontakt gesucht und dann versucht, sie wieder runterzuholen von ihrem Trip gerade irgendwie.
Sehr
also
schön.
Ich glaube, was wir jetzt auf alle Fälle mal so factsmäßig festhalten können, ist, das Kind möchte auf jeden Fall mitentscheiden und mitmachen. Es mag auf jeden Fall fair behandelt werden. Ich finde, die Kinder haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl teilweise schon. Das ist
die
richtig
sind die
arg.
Absoluten Sozialisten und Kommunisten, würde ich sagen. Wusstest du, dass die auch fairer spielen?
Also ich war den Eindruck, sie haben ein Gefühl für Fairness, total.
Es ist so, dass Kinder unter dem Schulalter fairer spielen als Kinder über dem Schulalter, weil sie dann mit Leistung und so weiter belohnt werden, also in diesen Leistungsgesellschaft reinkommen. Und wenn sie drunter sind, spielen Kinder tendenziell sogar so, dass wirklich alle mitspielen können, aber zum Beispiel dann Spiele länger dauern und sie gehen das Risiko ein, dass ein Spiel nicht so effizient ist sozusagen, aber wollen halt lieber die Gesellschaft. Und eigentlich trainieren wir Kindern etwas sehr Schönes ab. Und das finde ich sehr traurig.
Also ich sehe das oft am Spielplatz und da habe ich nachher auch noch ein lustiges Spielplatzbeispiel mit aus meinem Alltag. Da sehe ich dann schon auch oft, dass eigentlich wir Eltern oft mehr Erziehung bräuchten als die Kinder.
Ja.
Also ist so meine Vermutung. Ich merke es ja bei mir selber.
In der Therapie sagt man auch immer, dass man eigentlich die Eltern therapieren sollte und nicht die Kinder.
Das ist auch bei der wenn man Schreibaby unter Anführungszeichen hat und man macht da Beratung, dass es auch eher die Tipps für die Eltern sind. Du kannst am Baby nicht das Schreien abgewöhnen. Also was ich auch immer nur für mich als Input sehr gut gefunden habe, ist, dass das Kind einfach auch seine Kompetenzen eben ein bisschen testen möchte. Was kann ich, was kann ich nicht? Wo stöße ich an meine Grenzen? Wo bin ich frustriert? Und vielleicht auch noch abschließend der Punkt, wenn die Mama oder der Papa was verbieten, was das Kind unbedingt machen möchte, dann löst es einfach immer Frust aus.
Ja.
Und das ist echt oft eine Source eine Quelle für mehr Unzufriedenheit. Also das habe ich auch irgendwie als Learning für mich mitgenommen aus den letzten Monaten, weil wir haben wirklich eine krasse Phase hinter uns. Ich habe es dir schon ein paar Mal in unseren privaten Chats geschrieben. Wir haben wirklich zu kämpfen gehabt.
Darf ich jetzt ein Thema noch reinbringen? Und zwar das Thema Hauen. Weil das kommt ganz häufig vor und wird oft missverstanden, habe ich das Gefühl.
Ja, ich finde, Hauen ist immer so ein Zeichen von maximaler Überforderung.
Absolut. Und es ist nämlich kein Aggressionsproblem. Weil vor allem, wenn die Kinder in dieser Autonomiephase sind, ist es ein Teil der Körpersprache, wenn sie einfach überfordert sind und auch tendenziell nicht mehr ihre Worte wissen, wo es hingeht. Und ich fand das sehr interessant, bei dem Kindergeburtstag ist mir auch aufgefallen, dass dein kleines Neinhorn hat ja mir relativ fest auf den Popo gehauen.
Das ist bei ihr eher ein Zeichen von, ich finde die cool.
Ja, aber ich habe dann gesagt so, das machen wir nicht. Und dann hat sie mich angeschaut, aber ich habe aber gemerkt, dass einfach schon die Stimmung war ja schon sehr spät und geladen. Und dann hat sie halt so keck geschaut und es ist auch ein Grenzentesten, kann
voll,
ich das machen?
Ja, total.
Und dann habe ich mich eh auch mit ihr einfach unterhalten wieder und dann gesagt so, na, aber es passt schon, es ist okay, es ist ja jetzt im Spiel und Spaß. Und dann ist sie wieder abgerauscht. Und es ist, ich finde, man kann da manchmal auch Sachen, man muss ja nicht immer alles so böswillig auch sehen.
Ja.
Und ich finde zum Beispiel, ich kenne das halt von anderen Müttern, die halt dieses Hauen sehr groß an die Glocke hängen,
ja,
in gewissen Kindergarten-Themen,
ja,
und dann einen Affront gegen einzelne Kinder starten.
Das finde ich extrem verwerflich, mal kurz an dieser Stelle, wenn
ja,
man das macht.
Ja, ich auch, weil ich denke mir halt so, man muss sich diese Fälle super individuell anschauen, was ist das Thema dahinter. Weil erstens, es kann einfach eine Art Körpersprache sein, so wie du sagst, so, und ich meine, dein Kind und ich, wir sind Homies.
Die ist auch so kleine Düsen wie du.
Ich verstehe mich sehr gut mit dir. Ich habe da irgendwie ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür. Vor allem fand ich es sehr lustig, weil ich 5 Minuten vorher über Cancel Culture geredet habe. Und dann habe ich ihm gesagt so, ah, wir müssen Boni vielleicht canceln. Sie haut mir auf den Hintern. Haha, es war ja auch witzig für die Erwachsenen dann am Ende des Tages. Aber ich finde, das ist halt, aber um das auf das Thema, es ist super individuell zu sehen und man darf auch nicht vergessen, okay, ist das ein Thema, was sich dann wirklich länger durchzieht oder muss dieses Kind auch mal erst lernen? Das ist zum Beispiel auf Kindergeburtstagsfeiern sind doch überfordernd. Ich habe als Kind immer geheult. Ich heule bis heute zu meinem Geburtstag jedes Jahr.
Stimmt, du rührst wirklich oft an deinem Geburtstag.
Aber es ist auch einfach ein
Lot. Ich glaube, von 7 Geburtstagen hast du an 6 geweint, wo ich dabei war.
Ich schwöre dir, ich habe noch kein Jahr gehabt, wo ich nicht geweint habe an meinem Geburtstag. Das hat meine Mama auch bestätigt. Und ich glaube einfach, manche Menschen drücken sich halt anders aus. Und ich zum Beispiel bin jemand, ich weine eher. Und vielleicht andere Kinder sind halt eher mehr mit dem Körper, die wollen sich dann spüren.
Ich glaube, es sind fast alle Kinder so.
Ja.
Und ich glaube, das mit dem Gewalt, das interpretieren erstens mal oft die Erwachsenen rein. Und zweitens mal ein Kind, das aggressiv um sich schlägt, um andere zu verletzen, das schaut anders aus einfach. Also diese Art des Hauens ist eine andere Art.
Genau.
Wir haben in unserem Kindergarten auch ein Gebrüderduo gehabt, das relativ auffällig war und sehr laut und sehr intens. Ich muss dazu sagen, wie ich schon gehört habe, es kommen Brüder, habe ich gewusst, die werden sich und anderen nichts schenken. Da wird es rund gehen.
Mhm.
Was macht meine Tochter?
Best Friends.
Ist gleich mal mit dem einen richtig gut. Was macht eine andere Mutter? Schreibt mir irgendwann einmal mitten in der Nacht eine SMS, so auf die Art, wir müssen uns da gegen diese Buben verschwören, weil ihre Tochter ist da getreten worden.
Ach so. Ja.
Also ich finde das Thema Hauen ist nicht gleich Hauen. Ich finde, Kinder drücken sie primär durch Körperlichkeit aus. Ich finde ganz oft, wenn es darum geht, dass es wirklich ein Hauen ist, um sich selber Gehör zu verschaffen.
Und auch entlasten.
Genau. Sehen Erwachsene, also auch ich oft, die frühen Anzeichen einfach einmal mehr nicht. Und wenn man dann irgendwie schon merkt, das Kind ist müde, das mag nicht mehr, und dann kommt man nur mit dem Programm daher, aber wir müssen jetzt nur waschen, wir müssen jetzt nur Zähne putzen, wir müssen jetzt nur dieses und jenes. Dann habe ich als Elternteil einfach mein Timing nicht richtig gehabt.
Ja.
Ich habe einfach zu spät mit diesen Dingen begonnen, nämlich ich hätte dann anfangen sollen, wo die Stimmung nur gut ist.
Mhm.
Jetzt sind wir in der Überforderung drin, jetzt ist das Kind schon fertig mit der Welt. Es mag einfach seine Ruhe haben, und wenn mich jemand traktiert, wenn ich super müde bin, würde ich mich wahrscheinlich auch irgendwie zur Wehr setzen. Aber sie kann halt nicht sagen, ach, ich möchte heute bitte nicht mehr, ich bin schon müde. Sie verschafft sie anders Gehör. Und ich denke mal, also wir haben das Thema mit Hauen und Beißen natürlich auch ein bisschen gehabt. Sie hat eher den Papa ein bisschen in die Mangel genommen, weil mein Verlobter auch jemand ist, der seine eigenen Grenzen, das hat er erst lernen müssen, die zu halten, sage ich mal, bei ihr. Und ich glaube,
ich sehe Großes
Kinder,
auf mich zukommen.
Die Kinder, finde ich, die pieksen da schon immer rein, wo sie merken, da geht noch ein bisschen was.
Ja,
wo schreist du? Ganz genau. Das
die
ist
Kinder
nämlich
lieben Grenzen,
ganz
nämlich in
genau.
Wahrheit. Sie lieben Regeln.
Ja.
Sie lieben einen ganz klaren Weg, den man geht mit ihnen.
Ganz genau.
Und sie testen jedes Mal, ob da eine Abbiegung möglich ist.
Grenzen sind vor allem Sicherheit. Und
ja,
ich glaube, wenn man das als Eltern nicht klar hat, dann werden die Kinder sehr viel daran setzen, die Grenzen herauszufinden.
Ja, absolut. Und weiß man auch nicht, man muss schon auch sich anschauen, wenn das wirklich ein angehäuftes Verhalten ist, wenn man das bemerkt, zum Beispiel sei es in einer Kindergartengruppe und so weiter, Kindern armen viel nach. Also ich habe das im psychotherapeutischen Kontext leider erlebt, das ist aber sind speziellere Fälle auch gewesen, wo Kinder halt einfach das Verhalten, was zu Hause praktiziert wurde, halt nachgestellt haben.
Ja. Und das ist natürlich, da ist man natürlich dann schon sehr
also man soll schon drauf schauen, wie geht ein Kind auch mit anderen Kindern um, aber man muss, wie du es eh schön gesagt hast, differenzieren. Dient es gerade der Körpersprache, dient es gerade dem Ausdruck, vielleicht der
Abgrenzung auch.
Der Entlastung. Zum Beispiel, ich habe einem Mädchen in die Nase gebissen. Heißt das, dass ich habe ein Aggressionsproblem als
Kind? Du hast
ein
Problem mit Nasen.
Nein, definitiv nicht. Aber dieses Mädchen hat mir den ganzen Nachmittag anscheinend, ich kann es nur aus Erzählungen nacherzählen, mein Spielzeug weggenommen in der Sandkiste, mir Sand ins Gesicht geworfen, in die Augen geworfen.
Irgendwann reicht.
Ich habe immer gesagt so, nein, möchte ich nicht, will ich nicht, habe mit Abgrenzung versucht zu agieren. Ist anscheinend eine kleine Pissnelke gewesen und mir am Arsch gegangen. Naja, wer nicht hören will, muss manchmal fühlen.
Ja, und das ist auch wirklich, ich weiß, dass das so unpopulär ist und dass Eltern, ich bemerke es ja auch am Spielplatz, so wahnsinnig ihre Kinder immer, also die wirklich, ich glaube, oft erziehen wir die zu einem nicht handlungsfähigen Brei.
Ja.
Wir wollen immer alle total handlungsfähige Kinder haben, die sich gegen Ungerechtigkeiten im Alltag einsetzen können, die anderen Menschen helfen. Wir wollen Zivilcourage fördern. Wir wollen, dass sie unsere Töchter vor allem selber verteidigen können. Ganz ehrlich, wir erziehen ihnen die Basic Instincts ab, wenn wir sagen, du darfst nicht zuhauen, wenn dich jemand haut. Ich sage zu meiner Tochter immer, schlagen tun wir nicht, außer du wirst geschlagen, dann darfst du auch zurückhauen. Warum denn nicht? Warum soll ich mal zu meinem Kind sagen, ja,
halt die andere Wange
lass dich bitte hauen, weil wir sind Pazifisten, die machen sich diese Dinge schon aus. Also ich finde natürlich, wenn das jetzt ein Maß annimmt, dass das zu einer Schlägerei ausartet, ja, aber jeder hat einen gesunden Menschenverstand. Und ganz ehrlich, auch wenn ich fordere, dass mein Kind sie auch für Schwächere einsetzt, muss sie wissen, dem Bösen, dem Proletenhaften auch die Stirn zu bieten.
Vielleicht nicht mit körperlicher Gewalt.
Aber warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Wenn ich merke, dass meine Kindergartenfreundin irgendwie vermöbelt wird.
Ja, da muss man schon dazwischen gehen.
Und ich gehe hin. Es gibt ein Beispiel aus meiner Kindheit, nämlich auch, dass ich zum Bub, der war aus einer sehr schwierigen Familie, das hat damals irgendwie eh die ganze Stadt gewusst. Und der hat mich ewig lang geschlagen. Ewig im Kindergarten. Und meine damalige, das hat damals ja so geheißen, Kindergartentante, die Frau Alexandra, die ist sehr lieb, die mag ich heute auch noch total gern, ist dann immer auch zu mir gegangen und zu meiner Mama und hat gesagt, Sina, du darfst die schon wehren. Mhm. Und ich wollte mir immer alles erklären. Ich war so, nein, man darf nicht hauen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es ist bis heute bei mir ein bisschen ein Thema, wenn mir irgendwer im Alltag deppert kommt, bin ich oft echt mal in so einer Schockstarre und kann mich nicht wehren. Also ich habe dann, weil auch meine Mama sehr... Wir sind so, ja, wir können die Dinge immer mit Worten lösen. Mein Papa, das komplette Gegenteil eigentlich. Ich hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr von meinem Dad auch gewünscht, dass ich mich auch zur Wehr setzen kann. Und ich finde, heutzutage ist es so wichtig, auch den Frieden zu bewahren und auch kämpferisch verteidigen zu können. Es ist voll okay, wenn Kinder Dinge ausmachen untereinander. Es braucht nicht immer die Intervention von Erwachsenen. Es ist okay, wenn man mal mit der Schaufel eine über den Kopf kriegt. Dann weiß man, wie sich's anfühlt. Dann weiß man, dass es nicht geil ist und vielleicht mache ich es dann selber nicht mehr. Also ich sage zu meiner Tochter schon sehr wohl, wenn du angegriffen wirst, verteidigst du die und es ist okay. Deswegen raufen wir zum Beispiel auch sehr oft spielerisch. Ich möchte, dass sie ihren Körper spürt, dass sie ihre Kraft spürt und ich finde das einfach wahnsinnig wichtig. Aber das kann natürlich eh jeder so gestalten, wie er möchte.
Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was sehr wichtig ist für die Eltern. Was macht man als Eltern, wenn einen das ist ja oft auch der eigene Trigger, den man da spürt. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man, wenn die Trotzphase gerade da ist, wenn der Anfall da ist, dass vor allem sehr sensible Menschen, vielleicht auch geräuschsensible Menschen, sind ja dadurch sehr stark getriggert. Und wie würdest du sagen, kann man damit umgehen?
Also mein Verlobter haut sich dann immer diese Loops, diese Loops-Dinger in die Ohren. Mhm. Das mache ich jetzt persönlich nicht. Ganz ehrlich, ich finde, man kriegt da wirklich auch nochmal die Möglichkeit als Eltern, sich selber in diesen Dingen zu üben. Und ich glaube, man muss das einfach uminterpretieren und für sich sagen, das ist jetzt mein gratis Persönlichkeitsseminar, Persönlichkeitsbildungsseminar, wo ich irgendwie gerade die Möglichkeit bekomme, wirklich in einer Stresssituation zu üben, Grenzen zu setzen, zu halten und wenn man sie dann da irgendwie rauszieht und sagt, das ist mir jetzt zu viel, das ist mir jetzt zu viel. Ich finde, man degradiert sie als Eltern vor dem eigenen Kind dann schon sehr selber, wenn ich das so spüren lasse, dass mir das zu steil ist. Ich würde das persönlich nicht so machen oder ich mache es auch persönlich nicht so. Ich gebe mir diese Kämpfe mit meinem Kind schon auch. Ich versuche insofern einmal nachzugeben, sage ich mal, weil man natürlich kürzt man an gewisse Wege ab, wenn ich merke, es ist jetzt eh nicht so tragisch, dann soll sie sich halt selber 10 Minuten lang die Schuhe anziehen. dann mache ich das halt so. Und wenn ich irgendwie merke, es geht jetzt gerade nicht, du kannst jetzt leider nicht über die Straße laufen, weil es gefährlich ist, dann muss man sie dem einfach aussetzen. Es gibt eh keinen anderen Weg und keine andere Möglichkeit. Also wenn ich als Eltern sage, ich bin so sensibel und geräuschempfindlich, dass ich mir den Konfrontationen mit meinem eigenen Kind nicht stellen kann, dann würde ich mir definitiv Hilfe suchen, ehrlich gesagt, bei so einer Erziehungsberatungsstelle. Weil ich glaube, dass das so wichtig ist, dass das Kind erstens mal merkt, kann meine Eltern nicht umbulldozern. Die stehen wie eine Eiche. Die sind da, auf das kann ich mich verlassen. Auch auf das Nein kann ich mich verlassen. Das ist wichtig. Gerade das Beispiel mit über die Straße laufen. Wenn das Nein nicht steht, macht das Kind potenziell gefährliche Dinge.
Ja.
Das muss einfach hinhauen. Und was ich natürlich schon machen kann als Erwachsener, ist, dass ich den Druck aus meinem eigenen Alltag rausnehme. Das Kind ist da. Wenn ich ein Kind habe, das maximal fordert in der Trotzphase und sehr viel Begleitung da braucht und sehr viel uns abverlangt, dann muss ich schauen, dass ich Stress an anderen Seiten reduziere. Also zum Beispiel einfach mal sagen, okay, mein Alltag ist vollgepackt oder unser Alltag ist vollgepackt mit diversen Sportkursen und Musikkursen, dann streichen wir das jetzt mal, es ist offensichtlich für uns alle zu viel Stress.
Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist mit der eigenen Selbstfürsorge, weil umso stabiler man ist und das hat halt oft mit der eigenen Selbstfürsorge zu tun, kann man wahrscheinlich solchen Trotzphasen besser die Stirn bieten, weil ich glaube, wenn ich eh schon ein angespannter und gestresster Mensch bin und dann noch ein Lebewesen auch seine Phase gerade hat, dann wird es wahrscheinlich eher eskalieren, als wenn ich in mir ruhe und merke, okay, ich habe jetzt auch gerade genug geschlafen, ich habe genug Energie, mich dem Ganzen zu stellen und einfach selber in der Ruhe zu bleiben. Ich finde, die Koregulation findet ja auch sehr stark dadurch statt, dass man selber ruhig bleibt und nicht mitschwingt.
Ganz genau. Und ich finde das auch sehr spannend, weil es gibt durchaus auch einige Entwicklungspsychologen, die immer sagen, Trotzphasen müssen nicht sein und da machen die Eltern was falsch. Ich finde ehrlich gesagt, dass das so eine wichtige Phase ist, dass sie das Kind auch über die Eltern ein bisschen hinwegsetzen darf, in mancherlei Hinsicht, vielleicht eben, wenn man auch dann nachher bei den Tipps sind, nur abschließend, dass ich auch manchmal einfach mich durchsetzen kann als Kind. Dieses Gefühl, dass ich kann mich behaupten, ist so wichtig und ich glaube, das stärkt das Selbstbewusstsein auch enorm. Also man darf das vielleicht auch nicht immer so negativ sehen und ich finde es insofern spannend, ich komme zum Beispiel mit dem Thema Trotzphase sehr viel besser klar wie mein Verlobter, weil ich tendenziell ein sehr autonomer Mensch bin. Für mich war die Babyphase eher anstrengend, jetzt stellenweise auch nicht so geil. Ich finde das jetzt so viel bereichernder, weil ich mir denke, wow, und jetzt wird mein Kind selbstständig, sie will autonom sein, sie will das leben. Ich habe keine Angst vor Autonomie und ich weiß, es gibt einfach viele Eltern, die da sehr viel Angst davor haben, auch mit Hinblick auf die Pubertät. Aber tendenziell einfach einmal zu sagen, ich muss schauen, dass es mir gut geht. Wenn ich so überreizt bin, wie du sagst, dann kann ich für mein Kind nur ein gereizter Spiegel sein. Und man muss einfach auch echt wirklich vorsichtig sein, weil das Kind schon sehr viel auch Bewältigungsstrategien, glaube ich, jetzt gerade in dieser Trotzphase einfach auch lernt.
Ja, man sagt eigentlich auch immer so, die ersten Jahre sind das, wenn du da eigentlich unter Anführungszeichen zu verstehen, eine gute Erziehung vorgibst und ein gutes Bindungsverhalten praktizierst, musst du im Nachgang weniger machen. Ja. Das heißt, die ersten Jahre sind vielleicht intensiver und dadurch halt auch vielleicht für einen selber anstrengender, aber wenn man in der Zeit wirklich sich dem Ganzen sehr gut widmet, hat man on the long run wahrscheinlich einfach weniger zu tun.
Und was mir auch so auffällt jetzt irgendwie bei Eltern in unserer heutigen Zeit ist vielleicht, weil ich aus einem eher konservativen, autoritären Haushalt auch komme, es ist so verpönt geworden, das Kind zu erziehen. Und es wird das Wort Erziehung auch irgendwie schon so negativ wahrgenommen. Und ich denke mal, das Kind kommt komplett, also sozial blank auf die Welt. Da ist noch nichts. Das übt soziale Interaktionen. Das übt auch soziale Gefüge und Beziehungen erst in der Interaktion mit den Eltern. Wenn ich jetzt mich auf die Stufe meines Kindes begebe, und ich finde, das tun auch so viele Mütter auch rein optisch schon so oft. Also manchmal ziehen sie die an wie ihre eigenen Töchter und machen irgendwie nur auf, es ist irgendwie Spaß und es muss immer alles Spaß und leicht sein und lustig und das Kind haben muss sich eigentlich immer nur durchgehend super anfühlen. Es ist ein Auftrag, es ist ein Erziehungsauftrag, den man hat. Man hat die Aufgabe, das Kind fit fürs Leben, für die Zukunft zu machen und auch für Situationen im Leben, die vielleicht nicht einfach fürs Kind sind. Es wird nicht jeder meinem Kind immer Honig ums Maul schmieren im Leben.
Frustration wird sehr viel.
Ganz genau. Und sie muss lernen, frustriert sein auszuhalten, ihrem Frust auch Luft zu machen, sich Gehör zu verschaffen. Das sind Dinge, die müssen Kinder einfach lernen. Und wenn ich dann immer, um jetzt einmal auf das geile Spielplatzbeispiel zu kommen, wenn ich von meinem Kind verlange, mit 3 Jahren eine vollstudierte Entwicklungspsychologin und Expertin für Kindererziehung zu sein, dann habe ich irgendwas wirklich nicht kapiert. Wir sind am Spielplatz gewesen und ich habe mit einer Mutter, die auch in unserer Kinderbetreuung ihr Kind hat, gequatscht und auf einmal schreit halt irgendwie so eine Gruppe Mädels und die haben halt irgendwie sichtlich Spaß und leben irgendwie, haben irgendein Fantasiespiel gespielt und waren halt total am Spiel. Und dann kommt der Vater und es hat ihm irgendwie nicht getaugt, dass die Mädels ein bisschen wilder gespielt haben. Und er schreit zu seinen Kindern, sie wollten irgendwie heimgehen. Und es waren irgendwie zwei Mädels, die Schwestern waren. Und er schreit die an und sagt, ich sag jetzt mal, Julia, wir brauchen von dir schon kooperatives Verhalten. Das habe ich dir gesagt, wir brauchen kooperatives Verhalten. Und die Mama, mit der ich da gequatscht habe und ich, wir werfen uns seinen Blick zu und es war so, what the actual hell. Weil es einfach, also, und dann ist die Mama nur dazugekommen von der und die haben da auf diese Mädchen eingeredet, wo ich mir gedacht habe, seid ihr von allen guten Geistern verlassen.
Ich will die jetzt von dir auch kooperativ.
Aber wie geil, oder? Die Mädels haben beide zum Weinen angefangen, weil Eltern so, also wie überfordernd kann man sein, wirklich. Also die glauben wahrscheinlich, sie machen da alles richtig.
Die kooperative Zusammenarbeit, das, also ganz ehrlich, wenn ich das meinem Partner sagen würde, würde er mich deppert anschauen.
Aber wie, oder?
Ich meine, wenn ich sagen würde, ich erwarte mir jetzt hier schon eine kooperative Zusammenarbeit.
Na Wahnsinn, oder?
Da würde er sagen, du kannst mich mal am Arsch lecken, ich mache doch eben, was ich kann.
Na, voll, ganz genau.
Also würde ich nämlich auch so
und
reagieren.
Und ich denke, ja voll, man ist dann auch irgendwie, man denkt sich, was soll das überhaupt, oder? Es ist erstens mal voll von oben herab, es ist der erhobene Zeigefinger, kann man eh als Eltern auch mal machen, aber ich meine doch nicht mit solchen Aussagen.
Vor allem, wenn es darum geht, den Spielplatz zu verlassen.
Na,
I'm
bitte.
Sorry.
Also aber da haben wir wirklich gedacht, das gibt es ja nicht.
Ich erwarte, wir schon kooperieren.
Und das meine ich ja mit Erwachsenen, sind einfach tendenziell oft wirklich, und ich nehme mich da auch gar nicht aus, ich denke mir auch oft im Nachhinein, scheiße, das habe ich einfach nicht gut gemacht, ich habe die Situation nicht gut gelöst. Ich versuche das auch
aber
manchmal
ja auch
mit meiner
okay,
Tochter zu besprechen.
Mama sein. Also zum Beispiel, das ist etwas, weil ich ja doch jetzt mich mit dem Thema sehr viel beschäftige und ich glaube da, und wir haben es in anderen Couchgeflüster-Folgen schon auch gesagt, diese Fehlerkultur, wir sind ja trotzdem nicht die perfekten Entwicklungspsychologen, Pädagogen, die da daran an unseren Kindern herumdoktieren. Und ich folge einer Pädagogin, die selber auch Mutter ist, sehr jung geworden. Und die sagt auch, ich weiß als Pädagogin, das ist richtig, aber als Mama mache ich es ganz oft nicht so, weil ich einfach auch nur ein Mensch bin.
Total.
Und diesen Account, vielleicht finde ich ihn mal wieder für euch, dann nenne ich ihn euch, den finde ich so wertvoll, weil sie sagt, na klar ist eine ausgewogene Ernährung super, aber manchmal reicht es einfach nicht, dass es mehr ist, dass ich was bestelle oder dass es eine kalte Jause gibt oder dass es jetzt nicht alles ist, sondern einfach nur extra Wurstsemmel. Und ich finde, dieses Mama-Sein darf ganz viel auch mit Fehler, also mit einer Fehlerkultur wieder durchflossen werden, solange es in der Reflexion dazu steht.
Ja, und auch mit dem Wissen, okay, es ist nicht optimal gelaufen, aber so war es jetzt das Beste, was wir aus uns rausholen konnten. Es war jetzt, wir haben es bestmöglichst gemacht.
Angepasst, genau. Weil ich meine, wir wissen alle, manchmal ist auch nicht nur die Mama und der Papa schuld, sondern das fucking System.
Na voll. Und ich glaube, manchmal fliegt einem einfach das Blech weg. Und das ist auch okay.
Das ist ein schönes Sprichwort.
Ich habe auch meinem Kind manchmal wirklich, wir haben es auch mal angeschrien, wo ich einfach nicht mehr konnte. Das war wirklich auch so eine krasse Mama-Phase, wo wir auch mal eine eigene Folge dazu machen müssen. So eine krasse Mama-Phase gehabt in den letzten, im letzten Herbst, der wirklich an meine Substanz gegangen ist. Das wirklich, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich auf
ich
einmal
mich,
wieder ein
du warst,
Baby.
Du warst
also
fertig.
Unfassbar. Es war so schlimm und irgendwann habe ich mich auch wirklich zum einzigen Mal im Schlafzimmer eingesperrt. Und sie hat gegen die Tür gehauen und war einfach völlig außer Rand und Band. Und was ich immer, es war auch das letzte Mal, da hat sie mich auch so ein bisschen gekaut und ich bin dann gegangen und habe mir gedacht, so, bevor ich jetzt wirklich irgendwas mache, was ich dann später extrem bereuen werde, gehe ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ich habe mich dann eben aus der Situation rausgenommen. mein Verlobter war dann bei ihr, hat es weiter versucht zu beruhigen. Es ist wirklich wieder um eine Banalität gegangen. Sie wollte baden, es war schon zu spät. Kann mich noch genau erinnern. Es war einfach wirklich sowas in die Richtung.
Mhm.
Ich habe mich da rausgenommen. Ich bin dann danach wieder zu ihr. Dann habe ich es angeschaut und gesagt, hast dich du wieder beruhigt? Ist es wieder okay? Sind wir wieder gut? Ja. Und dann hat sie zu mir gesagt, und das, da habe ich mir wirklich gedacht, also da habe ich echt Tränen in den Augen gehabt. Und sie hat dann gesagt, wir streiten, aber wir haben uns trotzdem lieb. Voll arg. Mit drei Jahren. So arg. Also es,
aber sie checkt es ja.
Sie checkt es. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, Entschuldigung, Mama. Und das finde ich, weißt, ich entschuldige mich ja auch bei ihr, wenn ich was verbock.
Richtig.
Finde ich nämlich auch. Ich finde zwar, dass es wohlgewählt sein muss. Also wenn man sie wirklich für jedes Nein entschuldigt, dann diskreditiert man sie schon wieder selber. Aber es ist einfach wichtig.
Manchmal kann man ja auch nachbesprechen. Hey, da habe ich gestresst reagiert.
Genau.
Da war sehr viel. Da war zum Beispiel bei der U-Bahn oder beim Straßenverkehr, da war gerade sehr viel los, da konnte ich gerade nicht so gut zuhören. Magst du es mir vielleicht jetzt sagen? Es tut mir leid, dass ich vorher nicht die Zeit hatte.
Voll.
Also es erklärt ja vielleicht auch was.
Genau.
Ja,
ich habe jetzt nur ganz kurz abschließend ein paar Tipps noch. Die,
es ist ein Thema, was bewegt, merke ich.
Wirklich. Ja, es hat wirklich jetzt echt an uns auch sehr genagt, muss ich echt zugeben. Also tendenziell hat es uns sehr geholfen, mal auch die Angst vor der Autonomie ein bisschen rauszunehmen und einfach zu sagen, sie lernt da gerade was, das ist wichtig und wir lassen sie da auch ein bisschen. Dann auch die Erkenntnis, dass man als Erwachsene einfach auch oft mal Nein sagt, obwohl eigentlich auch ein Ja möglich wäre, eben zum Beispiel beim Schuhe anziehen. Außer natürlich bei gefährlichen Situationen, da muss das Nein schon stehen. Dann auch, dass es einfach auch wichtig ist, dass sich Kinder auf die Eltern verlassen können. Dann auch die das Verständnis, dass also wenn man Alternativen anbietet und einfach sagt, okay, du kannst dich zwischen Dingen entscheiden, nicht 100 Alternativen zu ermöglichen, sondern einfach mal 2 Alternativen zu nennen. So, was willst du frühstücken, dieses oder jenes und nicht die ganze Palette aus dem Kühlschrank irgendwie runter zu erklären, sondern dass das Kind sich wirklich zwischen 2 Dingen entscheiden kann. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man als Eltern dann nicht zu viel auf das Kind immer einplappert, dass man einfache Sätze verwendet und nicht zu viele Schachtelsätze, nicht zu viel ausspricht, sondern einfach auch die Sätze klar absteckt, dass das Kind das auch verarbeiten kann. Was mir auch sehr hilft, ist, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit einplant im Alltag, wenn man jetzt wohin muss, einfach mal zu sagen, wir gehen nicht eine halbe Stunde vorher aus dem Haus, sondern eine Stunde vorher, dass das Kind vielleicht auch am Weg zum Beispiel zum Kinderarzt nur sie die Zeit hat, irgendwie Schneckenhäuser am Weg anzuschauen und irgendwie ein bisschen zu balancieren und irgendwie Kind zu sein. Das ist schon auch, glaube ich, was in unserer Zeit sehr oft ein bisschen abhanden kommt. Mitmachen lassen und kleine Aufgaben übernehmen, das hat die Leonie auch schon angeschnitten, das finde ich auch sehr wichtig. Wenn man schimpft, und auch da, schimpfen ist auch mal ganz, ganz normal, ist auch okay, wenn man es mal macht, aber dass man halt dann nicht das Kind persönlich beleidigt und nicht sagt so, du bist immer so und so, warum kannst du nicht so und so sein? Oder halt wirklich einfach die eigene Überforderung so krass demonstriert, dass das Kind merkt, okay, meine Eltern, auf die kann ich mich eigentlich nicht verlassen, weil die sind jetzt schon völlig fertig. Das finde ich, glaube ich, auch, also hat mir auch sehr viel gebracht. Und die Warum-Fragen auch zu vermeiden. Also wenn das Kind sich zum Beispiel falsch verhält, dass man dann nicht sagt, warum hast du jetzt das und das schon wieder gemacht? Du weißt doch das, bla 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 bla. Das Kind weiß schon, dass es irgendwie was nicht richtig gemacht hat, es möchte aber gern alles richtig machen. Und wenn man dann Warum-Fragen wählt, finde ich das, habe ich bemerkt, das überfordert unsere Tochter auch sehr oft, wenn ich einfach sage, schau, das mit dem kannst du leider noch nicht, mit dem Messer kannst du zum Beispiel noch nicht schneiden, das ist gefährlich, aber du kriegst wieder, sagen wir wieder bei den Alternativen, eine andere Alternative oder du kannst beim Kochen mithelfen, aber du machst halt eben, weiß ich nicht, du zupfst die Petersilienblätter vom Stängel. Das hilft mir auch schon mal sehr. Dann kann das Kind mitmachen, es ist ein bisschen dabei, es hat eine Aufgabe bekommen und man überfordert es nicht irgendwie. Also ja, das ist so meine, war so meine kleine Liste.
Sehr
und
schön.
Genau. Viel geplappert auch in dieser Folge.
Ja, weil es ist ein emotionales Thema. Ich glaube, darüber kann man auch sehr viel reden. Ich glaube, darüber kann man auch immer wieder reden, weil ich glaube, wenn man mittendrin steckt, ist es wahrscheinlich auch emotional noch stärker behaftet. Man ist vielleicht auch noch überfordert und vielleicht dann nochmal in ein paar Jahren sieht man darauf anders zurück, würde man wieder anders Dinge machen. Wir haben letztens auch in einer Podcast-Folge auf Couchgeflüster eben gesagt, dass halt eben dieses, man reflektiert zu jeder Lebensphase auf Dinge anders und ich glaube auch, da, es ist halt auch für dich das erste Mal.
Ja, voll.
Und jetzt mal salopp gesagt, falls ein zweites Kind kommt, würdest du vielleicht mit ganz anderen Themen konfrontiert sein. Vielleicht hat das gar nicht so eine ausgeprägte Autonomiephase. Mhm. Und da musst du wieder dich anpassen. Also ich glaube auch, dass jedes Kind super individuell ist.
Sehr.
und dass man da einfach auch selber für sich mitnehmen kann, auch für einen selbst ist es ein Lernprozess.
Total, das, ja, den kann man definitiv auch nutzen. Das ist nur mein abschließender Tipp, das auch für sich selber zu nutzen.
Sehr schön und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.